Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Jenny. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo liebe Franziska, vielen Dank für die Einladung.
Jenny, du bist an Brustkrebs erkrankt. Fühlt sich das für dich so an, als wärst du jetzt im Leben 2.0?
Ja, witzig, dass du sagst, so bezeichne ich es tatsächlich auch. Ja, auf jeden Fall. Also als ich die Diagnose bekommen habe, hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Also mir einmal die Füße unter dem Boden weggerissen. Und mit 36 Jahren an Krebs zu erkranken, hat, glaube ich, niemand auf dem Schirm, obwohl wir alle wissen, dass es tatsächlich jeden von uns treffen kann und dass es auch keine Ausnahmen macht, auch nicht vor dem Alter. Aber trotzdem hat für mich ab diesem Zeitpunkt ein neues Leben begonnen, ja.
Hast du denn vorher irgendwelche Veränderungen an dir oder also an deinem Körper bemerkt?
Nein, tatsächlich nicht. Also mir ging es sehr gut. Ich war auch körperlich sehr fit. Also ich habe nicht abgenommen oder hatte keine Appetitlosigkeit oder sonstige Symptome, von denen manche erzählen. Also mir ging es wirklich sehr gut. Ich habe mich auch gut gefühlt und habe tatsächlich den Knoten selbst getastet und habe ihn auch nur zufällig getastet.
Viele Frauen erzählen, dass der Knoten, wenn man den, also weiß ich nicht, zum Beispiel unter der Dusche oder so ertastet, dass das irgendwie so ein Gefühl ist, als wäre der ganz plötzlich da. War das auch so bei dir?
Ja, es war schon ein Schock, weil, also ich habe eine relativ große Brust, muss ich sagen. Und auch beim Duschen oder wenn man sich so mal über die Brust eben langt, ne, man langt ja als Frau, wenn man BH an- und auszieht oder auch mal so hin. Und da ist mir nie was aufgefallen, aber ich lag dann auf der Seite im Bett und bin zufällig, mich hat's gejuckt an der Seite und dann bin ich da mit der Hand drüber gestriffen und dann war da wirklich wie so ein Stein eben in der Brust gelegen und es war ganz klar zu fühlen, dass das für mich zumindest, dass es nichts ist, was dahin gehört. Also dass das was eben kein Brustdrüsengewebe ist. Wir wissen alle, Brustdrüsengewebe fühlt sich oftmals nicht so gut an oder halt so knubbelig und komisch. Aber das war wirklich wie ein Fremdkörper in mir, sage ich mal.
Das heißt, als du das ertastet hast, wusstest du schon intuitiv, dass es was ist, was du dringend vom Arzt abklären lassen solltest?
Ja, tatsächlich. Das war das Einzige, an was ich direkt gedacht habe. Also das war der letzte Tag vor meinem großen Sommerurlaub, an dem ich gearbeitet hatte und war eigentlich voller Vorfreude. Und ich wusste, dass ich frei habe die Woche drauf. Und dann war mein erster Gedanke sofort, getastet habe ich ihn an einem Freitag. Und ich wusste sofort, dass ich am Montagmorgen das Erste, was ich machen werde, ist, meine Frauenärztin anzurufen, wann ich denn vorbeikommen könnte, weil ich eben schon ein sehr ungutes Gefühl in der Bauchgegend hatte, leider.
Wie ging das dann weiter? Also du hast dann auch zeitnah den Termin bekommen oder wie war das?
Ja, so unglücklich die Diagnose natürlich war und so schockierend, muss ich sagen, dass ich sehr viel Glück hatte in dem Moment, als ich angerufen hatte bei der Frauenärztin, hatte sie dann auch direkt für denselben Tag mir um die Mittagszeit noch einen Termin gegeben und hat das dann mit Ultraschall sich angeschaut und hat dann zu mir eben schon gesagt, dass es für sie nicht ganz so gut aussieht. Man hat auch in der linken Achsel eben was gesehen, was mir zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gesagt hat. Aber für sie war das eben gleich so, Alarmglocken sind da angegangen. Und dann hat sie gesagt, sie würde das gerne mit einer Mammographie abklären. Und dann haben die auch versucht, für mich direkt einen Termin zu bekommen, haben aber dann gesagt, in 2 Wochen. Und dann wusste ich habe 2 Wochen Urlaub und ich wollte auch gerne wegfahren. Und da habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht, das auszuhalten. Und dann habe ich gesagt, es wäre ganz lieb, wenn sie das eben nochmal versuchen könnten, eben schneller zu bekommen. Und dann hatte ich das große Glück, am nächsten Tag direkt einen Termin zur Mammographie zu bekommen. Also bin ich dann am Dienstag zur Mammographie gegangen und dann habe ich eben auch schon die Diagnose bekommen.
Boah, ja, das geht ja krass schnell. Also viele warten ja dann noch ewig, ne? Und dann ist das ja auch noch eine emotionale Achterbahnfahrt, wenn du dann die Tage irgendwie zwischen den Terminen rumbringen musst.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, du hast am zweiten Tag dann schon die Diagnose erhalten. Das war von Anfang an so, dass die Ärzte dich auch ernst genommen haben?
Nicht immer, aber in dem Fall ja, weil es klar ersichtlich war. Also ich muss sagen, dass ich sogar selbst, und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Mammographie in meinem Leben und noch nie diese Röntgenaufnahme gesehen. Und selbst ich habe, bevor mir mein Arzt gesagt hat, dass es Brustkrebs ist, wusste ich schon anhand des Bildes, dass es Brustkrebs ist. Also es war für mich eine,
um Gottes Willen,
es war für mich eine komplette Bestätigung. Also wir sind dann, nachdem wir die Bilder angeguckt haben, also er hat nur drauf geguckt und hat gesagt, komm, lass uns in mein Büro gehen. Und dann habe ich mich hingesetzt und die erste Frage war von mir an ihn, wie sicher bist du dir? Also ich kannte diesen Arzt zufälligerweise auch noch oder glücklicherweise jetzt im Nachhinein, dass ich ihn kannte. Und dann sagt er sich zu 90% sicher.
Boah.
Genau.
Wie ging das weiter? Also hast du dann auch schnell mit der Therapie starten können oder was war mit deinem Urlaub? Also bist du dann nicht mehr in den Urlaub gefahren?
Nee, ich bin natürlich dann nicht mehr in den Urlaub gefahren. Also es war tatsächlich die volle Breitseite, weil es in einer Geschwindigkeit natürlich ging, über die ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Aber in diesem Moment fühlt es sich natürlich so an, als würde dich ein Zug mit voller Wucht überfahren. Weil wenn man am Freitag einen Knoten tastet, am Dienstag dann schon das Ergebnis da ist mit Brustkrebs. Und die Biopsie, die er dann an diesem Tag auch noch gemacht hat, hat dann zwei Tage später, also nochmal auch pathologisch sozusagen die Bestätigung gegeben. Also nicht mal eine Woche später hatte ich dann schon den pathologischen Bericht sozusagen oder einen Teilbericht eben mit der Diagnose, dass es bösartige Tumorzellen sind. Und von da ging es eigentlich jeden Tag mit Arztterminen weiter. Und das ging dann 4 Wochen lang so, bis meine erste Chemotherapie schon gestartet hat.
Okay, hast du diesen triple-negativen Tumor gehabt?
Alle sind sozusagen davon ausgegangen, tatsächlich, dass ich eben diesen triple-negativen Tumor hatte. Ich hatte, wie gesagt, bis dato noch gar keine Ahnung eben von diesen verschiedenen Bezeichnungen. Also für mich war das so, ich habe Krebs, aber dass es natürlich da noch so umfassende verschiedene Bereiche gibt, eben in die das aufgegliedert wird, das war mir natürlich auch so nicht bewusst. Und bei mir war dann das auch noch so, dass ich mit 36 kinderlos eben war zu diesem Zeitpunkt oder eben auch noch bin. Und die Frage sich eben gestellt hat, macht man fertilitätserhaltende Maßnahmen. Mm. Und durch diesen Prozess bin ich dann eben auch noch gegangen innerhalb dieser 4 Wochen. Und es saß dann am Freitag darauf sozusagen schon bei der Kinderwunschklinik, um hier auch Gespräche zu führen, mit einem Pathologiebericht, der aber nur sagte, dass ich einen bösartigen Tumor habe, aber eben nicht genau, welche Art es ist. Ist es eben ein Hormonrezeptor-positiver oder ist es ein triple-negativer? Und dementsprechend haben sich die Kosten auch danach gerichtet, die ich dann selbst tragen musste.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass man das mit 36 selber bezahlen muss.
Genau, das war mir auch neu. Also mir wurde gesagt, dass wenn ich diesen triple-negativen Tumor habe, der eben nicht hormonrezeptor-positiv ist, dann würde das die Krankenkasse übernehmen in dem Moment, weil man ja mit der Hormonzugabe, um eben diese Eizellen zu gewinnen, den Tumor noch stimulieren würde, wenn er hormonabhängig wäre. Und in diesem Fall würde dann die Krankenkasse es eben nicht bezahlen. Also das ist eine Grauzone, wo die Krankenkassen sich eben rausnehmen zu sagen, ja, aber ich gebe ja einem Tumor, der potenziell hormonabhängig ist, kein Futter sozusagen. Mhm. Und deswegen sagen die dann, das muss man auf eigene Gefahr machen. Und letztendlich kam bei mir dann auch raus, dass es tatsächlich ein Hormon rezeptorpositiver Tumor ist. Dementsprechend kamen auch immense Kosten noch auf mich zu.
Ach,
on top zu dem Ganzen.
Hm. Hattest du denn einen Kinderwunsch? Also mit 36 ist es ja nicht ungewöhnlich, dass man noch einen Kinderwunsch hat. Ist ganz klar, ne?
Ja, richtig.
War das denn so, dass das für dich also auch gleichzeitig bedeutet hat, oh mein Gott, jetzt habe ich Krebs, das heißt, das mit dem Kinderkriegen, das wird schwierig?
Genau, das war dann wirklich so der erste Gedanke. Jetzt habe ich nicht nur Krebs bekommen, sondern jetzt darf ich auch noch keine Kinder kriegen. Und natürlich war der Wunsch noch da. Es war zu dem Zeitpunkt halt kein Partner eben da, aber den Kinderwunsch hatte ich eigentlich schon immer. Zumindest wollte ich mir die Option offen halten. Und wenn natürlich aber dann du hörst Chemotherapie und dann schlussfolgerst, dass durch die Chemotherapie auch eben die Möglichkeit besteht, dass du danach unfruchtbar bist, dann ist der Schock dann nochmal größer eben, ja, dass eben auch das betroffen ist und dass mir das Muttersein vielleicht dann eben jetzt auch noch genommen wird.
Ja, oh, das ist furchtbar traurig. Also ich habe das schon so oft gehört und so ein unerfüllter Kinderwunsch kann ja auch total übermäßig sein, ne? Also dein ganzes Denken so beeinflussen.
Ja, man schaltet auf jeden Fall in den Überlebensmodus, aber ja, das beeinflusst es auf jeden Fall noch mit.
Das heißt, du hast also in den 4 Wochen, die dir bis zur ersten Chemotherapie blieben, dich darum gekümmert, dass, also was wurde denn da gemacht? Hast du Medikamente bekommen, die die Eierstöcke erstmal so auf Eis legen oder hast du Eizellen entnehmen lassen oder was wurde da gemacht?
Genau, ich habe das dann mit der Kinderwunschklinik besprochen. Sie haben mich eben dann über die verschiedenen Verfahren aufgeklärt. Eines war eben die Eizellentnahme und wieder das Glück des Zufalles, dass ich direkt, im zweiten Tag meines Zyklus war, weil du darfst auch nur in einem speziellen Tag deines Zykluses eben sein. Ich glaube, das ist ein Tag nach Abschluss der Periode, in dem du dann anfangen musst, diese Spritzen täglich zu nehmen, um eben das zu stimulieren, die Eizellproduktion zu stimulieren. Und glücklicherweise war ich, glaube ich, im 2. oder 3. Tag, wo sie gesagt hat, okay, wenn wir das Ganze tun, dann müssen wir auch heute anfangen. Also nicht nur, dass ich das entscheiden musste, sondern ich musste am selben Tag auch noch die Entscheidung treffen, ob ich dieser Behandlung zustimme, obwohl ich noch nicht mal wusste, welchen Tumor ich im Speziellen habe. Und dann haben wir mit der Therapie am selben Tag noch angefangen. Ich habe da einfach auf mein Bauchgefühl gehört in diesem Moment, dass ich tatsächlich dann während der Therapie auch noch viel öfter getan habe, dass man viel mehr zurück eben in seine Intuition und sein Bauchgefühl geht, weil man das einfach muss, weil der Verstand hat gar keine Möglichkeit, darüber nachzudenken oder das Gedankenkarussell anzukurbeln, sondern du musst im Affekt eigentlich lebenswichtige Entscheidungen treffen. Und das war die erste Entscheidung, die ich dahingehend getroffen habe, eben zu sagen, ich möchte gerne diese Erhaltungsmaßnahmen treffen, um es mir eben später nicht vorzuwerfen. Und dazu noch habe ich dann eine Ovar, Kryo-Ovar nennt sich das, glaube ich, gemacht. Das heißt, ich habe auch noch einen halben Eierstock zusätzlich entnehmen lassen, um da eben auf der ganz sicheren Seite zu sein, den man wieder reimplantieren kann, sozusagen.
Krass, oder? Dass das so funktioniert, das ist unglaublich. Also wenn du das so erzählst, das klingt irgendwie so ein bisschen futuristisch.
Ja, es ist tatsächlich, also ich bin froh, dass die Schulmedizin mittlerweile so weit ist, dass es solche Möglichkeiten überhaupt eben gibt. Auf der anderen Seite war es natürlich für diesen Moment wahnsinnig überfordernd, weil man mit so viel konfrontiert wird eben auf einmal, eben nicht nur der Tatsache, dass man Krebs hat, sondern eben auch der Tatsache, dass man eventuell dem Kinderwunsch absagen muss oder eben halt auch wieder Entscheidungen treffen muss, die potenziell ja natürlich meinen Tumor zum Wachsen anregen und da eher kontraproduktiv wirken in dem Moment. Also es ist war eine sehr schwierige Angelegenheit.
Ja, stimmt. Wenn du noch nicht wusstest, was das für ein Tumor ist, dann hast du ja wahrscheinlich diesen Hintergedanken gehabt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt genau das Falsche eigentlich ist fürs Tumorwachstum?
Ja, ganz genau. Und es war dann tatsächlich auch noch so, dass sich herausgestellt hat, dass ich eben diesen hormonrezeptorpositiven Tumor habe, der natürlich jetzt auch auf diese Stimulation reagieren könnte.
Und hast du was gemerkt? Ist der Tumor größer geworden in der Zeit?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil danach keine diagnostischen Bilder mehr. Also es wurde danach ein CT vom Abdomen und Thorax und auch eine Knochensyndigramm. Aber das war alles schon vorher. Deswegen wurde danach gar nichts mehr bildtechnisch abgeklärt und direkt mit der Chemo gestartet. Und dann, glaube ich, nach 4 oder 6 Wochen nach Beginn der Chemo wurde dann wieder der erste Ultraschall gemacht. Und da ist der Knoten vom ersten Tag eben nicht weiter gewachsen gewesen. Ich glaube, er ist damals schon sogar ein paar Millimeter zurückgegangen. Der Knoten war circa 1,7 Zentimeter groß, glaube ich, im Durchmesser. Mhm. Also auch nicht gerade klein.
Ja, ja. Ach krass. Bist du denn da kopfmäßig mitgekommen von diesen ganzen Eindrücken, den Entscheidungen, die du treffen musstest, den schlimmen Botschaften, die du erfahren hast? Ist es so, dass der Körper in dem Moment einfach so in den Überlebensmodus wechselt und du einfach nur noch funktionierst? Oder hast du da schon Zeit gehabt, dich damit auseinanderzusetzen, also emotional?
Nee, ich glaube, das Emotionale kam bei mir tatsächlich dann erst im Laufe der Therapie, beziehungsweise auch ganz stark erst danach. Also wie du sagst, man schaltet da einfach in einen Überlebensmodus und funktioniert einfach. Der Kopf kommt da irgendwie erst später dazu.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine Art Selbstschutz, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also glücklicherweise hat der Körper da viele Mechanismen, die er dann benutzt in so einem Moment vielleicht, um da einfach auch zu funktionieren und das Überleben zu sichern, sage ich mal. Aber die emotionale Seite und das Verarbeitende ist natürlich auch nochmal heftig, weil das kommt dann auch nochmal on top eben dazu, was ja erst anfängt dann irgendwann später.
Mhm. Du musstest dich dann spritzen, oder? Das ist so eine Hormontherapie, die du machst, damit mehr Eizellen heranreifen. Genau. Ist das etwas, was man einfach so locker wegsteckt?
Es ist tatsächlich so, dass es auf jeden Fall eine körperliche Belastung auch ist. Man kann auch Wasser einlagern und wenn man da auch die ganzen Nebenwirkungen und ja Spätfolgen auch liest, da wird einem auch wirklich übel, muss man sagen. Aber in dem Moment versucht man halt wirklich, ich habe es zumindest so versucht, mich auf das Positive zu konzentrieren und was ich damit erreichen möchte. Und genau, und deswegen habe ich das Körperliche, glaube ich, dann auch ganz gut weggesteckt. Also wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, war es heftiger, wie es mir in dem Moment vorgekommen ist. Aber tatsächlich, klar, man geht in Stimmungsschwankungen, der Körper reagiert. Mhm. Ja, also.
Ja, du hast das alles hinter dir gehabt und dann 4 Wochen später hast du die erste Chemotherapie bekommen. Wie war das?
Genau, also es ging 2 Wochen lang, war diese Hormonstimulation insgesamt, dann wurden die Eizellen entnommen, dann wurde zwischendrin noch der Pott gelegt, es wurde der Eierstock entnommen, also das war dann alles innerhalb einer Woche, war dann die Eizellentnahme, die Eierstockentnahme und die Pott-Implantation mit 2 Vollnarkosen, glaube ich, insgesamt, und dann hatte ich auch noch leider tatsächlich Wassereinlagerungen im Bauch. Und dann musste ich aber dann schon mir wurde dann die Chemo eben gegeben, dann am 14. August, also genau 4 Wochen, nachdem ich den Knoten getastet hatte.
Das klingt ganz schön nach Zeitraffer.
Ja, und es war echt Wahnsinn, weil in 4 Wochen halt alles passieren kann, ne? Das ist unglaublich. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht tatsächlich erlebt. Und die erste Chemo war dann eigentlich fast, also das war dann für mich schon, dass ich froh war, dass ich sie starten konnte. Ich bin da auch relativ mutig und entschlossen reingegangen, muss ich sagen. Ich habe da auch wenig Tränen verloren, weil es für mich schon so dieses in den Kampfmodus wechseln war. Also das war dann so, ich habe das jetzt alles gut vorbereitet und jetzt darf ich loslegen und darf sozusagen was dafür tun, proaktiv oder halt gemeinsam mit meinem Körper eben, um diesen Krebs zu besiegen. Also.
Hast du denn die Chemotherapie dann auch, naja, einigermaßen gut in Anführungszeichen vertragen oder war das auch nochmal eine sehr schlimme Zeit für dich?
Ja, bis ich den Schock verdaut hatte tatsächlich, dass es überhaupt so lange geht, weil man weiß ja nicht, wie lange so eine Therapie geht. Und als ich dann schlussendlich erfahren habe, dass es circa 1 Jahr dauert, was mir bevorsteht, und dass allein die Chemotherapie zwischen 5 und 6 Monaten dauert, habe ich sie dann tatsächlich soweit ganz gut weggesteckt, sage ich mal. Also es gab enorme Hoch und Tiefs natürlich. Und gerade am Anfang war es ziemlich schwierig, weil zu dem gleichen Zeitpunkt leider eine Freundin von mir, die 2 Jahre vor die Diagnose bekommen hat, in diesem Zeitraum auch verstorben ist. Und ich weiß noch, 2 Wochen, nachdem ich meine erste Chemotherapie bekommen habe, das war dann genau der Zeitraum auch, in dem mir alle Haare ausgefallen sind, hatte ich dann an dem Tag, an dem sie beerdigt wurde, habe ich dann den Entschluss gefasst, meine Haare auch abzurasieren und mir eben eine Glatze zu schneiden. Und ich glaube, das war mit der schlimmste Tag der ganzen Chemozeit, sage ich jetzt mal, oder der Anfangszeit.
Ja, das ist ja auch wahrscheinlich nochmal so ein absolutes emotionales Tief, wenn du das erfährst, wie es auch ausgehen kann. Ne? Die ganze Zeit ist es wahrscheinlich so, dass die Leute dir irgendwie Mut machen und sagen, ach, das versuchst du jetzt durchzuhalten und dann geht's weiter und dann wird's besser und dann erfährst du so eine Nachricht. Also das stelle ich mir total schwer vor.
Ja, das war dann natürlich in dem Zeitraum der Diagnose und meinem Therapiebeginn und dass wir uns darüber auch nicht mehr austauschen konnten. Und das war natürlich nochmal, ja, hart, sage ich jetzt mal, das noch mitzutragen, das Ganze. Aber auch für sie, glaube ich, war das für mich klar. der Krebs so oft, ja, das wird nicht passieren. Also ich werde für uns beide kämpfen und ich werde da stark sein und ich werde da durchgehen und die einzigste Option für mich ist, wieder gesund zu werden und da eben noch stärker zu kämpfen. Also es hat auch so ein bisschen meine Wut und mein Kampfgeist noch mehr angeschürt, sage ich mal, auch wenn es mich unendlich traurig gemacht hat, gerade dieser Tag. Aber auf der anderen Seite ist da noch mal mehr eben mein Kampfgeist in mir erweckt worden, sage ich mal.
Wie war das denn für dich, als dir die Haare dann ausgefallen sind? Also ja, wie hat sich das für dich angefühlt?
An dem Tag war es tatsächlich eher befreiend. Das Schlimmere war, finde ich, eher zuzuschauen jeden Tag, wie deine Haare fallen. Also wenn man lange Haare hat, und ich war immer ein Langhaarmädchen, und jeden Tag eben mit der Bürste durchzugehen oder mit der Hand durchzugehen oder noch nicht mal mit irgendwas durchzugehen und einfach diese Haare fallen zu sehen und jeden Tag, wenn man aufwacht, auf dem Kopfkissen büschelweise eben nicht nur ein paar Haare, sondern wirklich büschelweise diese Haare zu sehen, das war wirklich sehr traurig. Also das hat mich emotional wirklich sehr belastet, das mir anzugucken, diesen Prozess anzuschauen. Und deswegen habe ich auch dann eben nach einer Woche gesagt, okay, ich kann mir das nicht weiter mit anschauen. Und natürlich kostet es einem wirklich alle Überwindung, diese Haare dann auch abzurasieren. Ich hatte vorher schon die Hälfte davon abgeschnitten und gespendet. Und das hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben, sage ich mal. Und dann habe ich eben noch den Rest mit Freundin und meiner Schwester zusammen selbst abrasiert. Und das hat mir dann einfach einen Befreiungsschlag auch irgendwo gegeben, auch wenn es natürlich krass war, sich dann auch so zu sehen danach.
Also ich glaube, für viele ist es ja auch genau dann nochmal so ein Schock, weil man von außen dann auch krank aussieht, ne? Also ohne Haare. Wobei im Grunde ist es ja vor allem dann so, wenn auch die Augenbrauen und die Wimpern ausfallen, und das kommt ja erst später, oder?
Genau, so war es bei mir tatsächlich auch. Also die Augenbrauen und Wimpern, muss ich sagen, die sind mir relativ lang erhalten geblieben, fast durch die komplette Chemozeit. Erst nach Beendigung der Chemotherapie sind mir dann auch die letzten Wimpern und Augenbrauen ausgefallen. Aber ja, die sich so zu sehen, wie du sagst, das ist dann nochmal was anderes, weil dann schaut man auch krank aus, ne? Oder dann ist es halt einfach ein Zeichen fürs Äußere eben, dass man erkennt, dass da irgendwie was nicht stimmt.
Und das war bei dir aber ja dann noch im Spätsommer, oder? Also so im September, oder wann war das?
Genau, genau, das war der 1. September, ganz genau. Und da ist ja noch auch warm draußen. Ich habe mir zwar eine Perücke besorgt, die ich aber dann im Nachhinein nicht gerne getragen habe, aber natürlich war es da noch warm, genau. Und
Wie ging das weiter? Du hast ja dann irgendwann die Chemotherapie hinter dir gehabt. Stand dir dann noch eine Operation bevor?
Genau, mir wurde noch zu einer brusterhaltenden Therapie geraten sozusagen, weil für mich war am Anfang so klar, nehmt mir bitte die Brust ab, ne? Ich möchte das Risiko so gering wie möglich halten. Mir wurde dann aber von mehreren Ärzten ans Herz gelegt, dass es wirklich nicht notwendig wäre, dass man das nicht mehr macht, wenn das nicht sein müsste. Oder in diesem individuellen Fall von mir eben halt, wäre das die Therapie, die sie empfehlen würden, und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, das eben so zu machen, und dann wurde die Brust 4 Wochen nach Beendigung der Chemotherapie, wurde dann, ich glaube am 23. Januar war es dann, 24, wurde dann genau die Brust erhaltend operiert und sozusagen der Rest vom Tumorbett noch entfernt.
Konntest du dich danach im Spiegel anschauen, oder war das ja so, dass du dich in deinem Körper gar nicht mehr so richtig zu Hause gefühlt hast?
Das habe ich verloren, ja. Dieses überhaupt die Brust anzufassen und auch diesen Knoten zu spüren, dieses Gefühl, diese Verbindung zu diesem ja doch sehr weiblichen Teil oder eins der weiblichsten Teile an einer Frau, habe ich wirklich verloren. Ich war am Anfang sauer auf meine Brust. Also ich habe gedacht, wie kannst du mir, ne, jetzt Krebs geben, ne? Und das habe ich nicht verstanden, und deswegen war das ganz ein ungutes Gefühl für mich, eben dorthin zu lang auch. Aber irgendwann habe ich die Perspektive versucht zu wechseln und eigentlich zu sehen, dass diese Brust mich beschützt hat. Weil wenn wir es ganz genau nehmen, hätte der Krebs ja theoretisch sich überall in meinem Körper bilden können, ob das im Darm ist oder in der Lunge. Das sind Organe, die wir natürlich nicht einfach so verlieren können, weil sie überlebensnotwendig sind. Aber die Brust ist ein Teil, das ich sozusagen auch abgeben könnte, und dass eigentlich diese Brust diesen Tumor auch für sich behalten hat und er lediglich in die Lymphknoten gestreut hat, aber das nennt man dann trotzdem noch lokalen Brustkrebs, und ich sonst frei war von Metastasen war dann der Blick eben auf meine Brust eine ganz andere, indem ich dann eben gedacht habe, sie hat mich beschützt und nicht eben bestraft sozusagen. Und seitdem kann ich auch wieder viel besser mit ihr umgehen. Und das war dann irgendwann so im Laufe der Bestrahlungszeit eben nach der brusterhaltenden OP.
Okay, also eine Bestrahlung hast du auch noch bekommen.
Genau.
Und jetzt sind wir ja schon Anfang letzten Jahres, ne? 24, oder?
Richtig, genau. Die brusterhaltende OP war im Januar. Dann hatte ich, glaube ich, 6 Wochen Pause. Und ich glaube, Mitte März, fing dann die Bestrahlung an. Also 30 Bestrahlungen habe ich da nochmal on top bekommen.
Gott, und das ist ja auch nochmal eine sehr herausfordernde Zeit, weil man ja da jeden Tag hingehen muss, ne? Für ein paar Minuten. Und ja, manchmal da ja auch ganz schön krasse Nebenwirkungen hat.
Richtig, ich dachte eigentlich, die Bestrahlung wäre das Einfachste, sage ich jetzt mal, der ganzen Therapie. Und habe gedacht, na, das mache ich dann mit links. Allerdings musste ich dann doch feststellen, dass leider die Nebenwirkungen doch schwerwiegender waren, wie ich es mir ja am Anfang vorgestellt hatte. Also von Müdigkeit angefangen bis eben auch zu Magen-Darm-Probleme. Ich habe die Pflaster nicht vertragen und hatte dann da offene Stellen und ja, also ganz viele verschiedene Dinge, die da noch auf mich zugekommen sind.
Ach Gott. Nachdem du dann diese Bestrahlungszeit auch hinter dir hattest, konntest du zur Anschlussheilbehandlung fahren?
Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Die Klinik, bei der ich auch die Bestrahlung gemacht habe, hat sich tatsächlich sehr vorbildlich um die Anschlussheilbehandlung gekümmert, hat das alles in die Wege geleitet. Ich konnte dann 3 Kliniken angeben, wo ich gerne hinwollen würde. Und die Klinik, die bei mir auf Platz einstand, mit der hat es auch geklappt. Und dann konnte ich auch circa am 6. Mai habe ich meine Akuttherapie abgeschlossen mit der Bestrahlung. Und 6 Wochen später direkt bin ich auch dann auf eine Anschlussheilbehandlung von 4 Wochen sogar gegangen.
Ach, schön. Und hat dir das gut getan?
Ja, total. Also man wird einfach total gefordert. Der Körper ist einfach viel schwächer wie vorher. Man verliert einiges an Muskeln. Ich habe auch ziemlich an Gewicht verloren, wieder durch das Cortison dann zugenommen, dann wieder abgenommen und war einfach sehr geschwächt. Und durch diese Bewegung und den vielen Sport, den man da doch macht, muss ich sagen, hat mir das wirklich geholfen, wieder ein Stück weit meine körperliche Kraft zu spüren und auch da die Verbindung wieder mit meinem Körper so ein bisschen zu finden.
Ja, das glaube ich. Und bist du dann auch gleich wieder ins Arbeitsleben gestartet, nachdem du dann aus der Reha wiederkamst?
Da ich sehr ambitioniert bin, dachte ich tatsächlich, gebe ich mir noch so über den Sommer Zeit und starte dann im September wieder zurück in die Arbeit. Da kam dann mein Körper und mein Verstand und rein zum Glück und hat dann gesagt, nee, das ist noch zu früh, das funktioniert noch nicht. Ich habe dann gemerkt, eben wie diese Verarbeitung dann eben mit Ende der Akuttherapie und Ende der Anschlussheilbehandlung erst so richtig so dieser Stein ins Rollen gekommen ist, so nenne ich es jetzt mal, und dass ich noch überhaupt nicht bereit bin, wieder zurück in die Arbeit und in diese Normalität zu gehen, sondern dass ich eben auch dafür sorgen möchte, dass mein Körper und mein Kopf und mein Geist und meine Seele jetzt irgendwie mal ein bisschen wieder zusammenrücken können, weil ich habe irgendwie total das Gefühl gehabt, die Verbindung da verloren zu haben, dass irgendwie alles nur so einzeln existiert. Und deswegen habe ich da auch noch nicht direkt wieder das Arbeiten angefangen, sondern tatsächlich mit der Wiedereingliederung erst im November letzten Jahres gestartet.
Und bist du denn jetzt schon so weit? Also fühlt es sich für dich jetzt so an, als wär die Zeit jetzt reif dafür? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, dass, wenn man nicht arbeiten gehen müsste, um Geld zu verdienen, du lieber noch ein bisschen zu Hause geblieben wärst?
Ja, so kann ich es bestätigen. Ich wäre tatsächlich noch ein bisschen zu Hause geblieben, einfach um sich zu sammeln, um noch weiter zu heilen, die Therapie hat ja bei mir da nicht aufgehört, sondern ich musste auch noch Tabletten eben einnehmen, die dann auch erst im August gestartet haben, also noch ein schwerwiegendes Medikament und auch noch andere eben hormonreduzierende Medikamente, und das hat dann auch erst alles im Mai, glaube ich, und im August letzten Jahres angefangen, und diese Nebenwirkungen auch wiederum erstmal den Körper sich daran zu gewöhnen zu lassen, hat ja auch wieder Zeit gedauert, und deswegen tatsächlich, meine Wiedereingliederung war auch nicht so gut, hat nicht so ganz gut geklappt, zumindest für mich psychisch. Und jetzt im Januar habe ich dann wieder voll sozusagen, also ein neues voll angefangen, weil ich Stunden reduziert habe von mir aus. Aber das war schon herausfordernd, muss ich sagen. Und wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich auch noch ein bisschen länger zumindest zu Hause geblieben, jetzt im Nachhinein.
Das sagen auch ganz viele Frauen tatsächlich. Hast du denn in der ganzen Zeit, in der du ja in der Akuttherapie warst, auch Kontakt zu anderen Betroffenen gehabt? Also hast du vielleicht sogar den gleichen Rhythmus von der Chemotherapie bekommen wie vielleicht andere Frauen, dass man sich da austauschen konnte?
Ich hatte das Glück, ganz zu Anfang über eine gemeinsame Freundin jemanden kennenzulernen, die bei mir in der Nähe wohnt und die hat 3 Wochen nach mir die Diagnose bekommen hat und wir hatten uns nicht gekannt. Ja, es stellte sich aber dann eben raus, dass wir genau gleich sind, dass wir einen ähnlichen Tumor haben, dass wir eine ähnliche Therapie haben und deswegen konnten wir eben ganz viel auch gemeinsam durchleben und haben uns da auch unterstützt. Damals bin ich noch nicht so in die Öffentlichkeit damit gegangen oder habe das mehr im Familienkreis gehalten, dass ich auch mit anderen Betroffenen irgendwie mehr und mehr gesprochen habe. Das kam dann alles erst im Verlauf, sage ich jetzt mal, der Therapie oder auch danach, dass ich dann noch mehr Menschen gefunden habe und mich ausgetauscht habe oder aktiv in den Austausch gegangen bin. Für die Anfangszeit war das ganz eben ganz arg, dass ich eben mit ihr, mit dieser einen Person eben, die jetzt eine gute Freundin für mich geworden ist, mich ausgetauscht habe. Und das hat wirklich auch immens viel gebracht. Also das kann ich jedem nur raten, eben in den Austausch zu gehen, weil das bringt einfach nochmal was ganz, das ist was anderes. Das ist eine ganz andere Qualität, sage ich jetzt mal, wie mit Angehörigen oder auch Freunden zu sprechen, weil das Verständnis einfach nochmal was ganz anderes ist.
Ja, na und vor allem musst du ja ebenfalls Betroffene auch nicht irgendwie schützen. Ne? Du kannst da wahrscheinlich einfach so erzählen, auch wie es dir gerade geht. Und die wissen das, die empfinden das im Zweifel sogar nach. Ne?
Richtig. Man wird auch teilweise bestätigt, wenn man sich denkt, Mensch, ich schlafe gerade schlecht oder habe irgendwelche Muskelzuckungen. Und dann sagt natürlich der Gegenüber, oh, das habe ich auch. Und dann denkt man sich, okay, dann fühlt man sich irgendwie auch wenn es blöd klingt, aber man fühlt sich irgendwie auch besser dadurch, weil man sich denkt, okay, man ist nicht alleine damit und anscheinend ist es normal und man macht sich dann nicht noch mehr Ängste vielleicht und Sorgen und man belastet auch irgendwie auch seine Liebsten nicht damit, auch wenn man weiß, dass die immer für einen da sind. Und ich bin auch wirklich sehr unterstützend und getragen worden durch die Zeit von meinen Liebsten, sage ich mal, oder von meinem inneren Umfeld, aber trotzdem möchte man eben ja nicht so belastend sein.
Das glaube ich, ja, absolut. Lass uns mal bei deiner Familie bleiben, wenn es dir recht ist.
Ja, gerne.
Hast du denn in deinem familiären Umfeld jemanden, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist oder bist du sozusagen die Erste?
Die Cousine meiner Mutter hatte auch Brustkrebs. Das war aber die einzigste tatsächlich bei uns in der Familie. Und ansonsten gibt es Krebsfälle, aber eben keinen Brustkrebs.
Das heißt, hast du denn eigentlich diesen Gentest gemacht? Weil den macht man ja eigentlich immer nur, wenn man entweder jung an Krebs erkrankt oder es Vorbelastungen in der Familie gibt, oder?
Genau, diese zwei Punkte, die du gerade genannt hast, die müssen auch erfüllt sein. Und das war es bei mir dann in dem Fall. Und dadurch habe ich auch diese humangenetische Untersuchung ans Herz gelegt bekommen. Ich habe es ja auch gemacht. Und glücklicherweise kam bei mir raus, dass ich eben keine Genmutation in mir habe.
Ja, Gott sei Dank. Also ich glaube, das ist ja, da fällt einem auch nochmal ein Stein vom Herzen, ne? Gerade wenn man ja damit auch spielt, vielleicht doch irgendwann ja noch Kinder zu bekommen.
Auf jeden Fall, das macht auch nochmal was dann auf jeden Fall später mit der Entscheidung. Ich glaube, wäre ich wirklich BRCA1-Trägerin gewesen oder hätte ein anderes Gen gehabt, eben auf was für den Brustkrebs steht, hätte ich wahrscheinlich direkt die Entscheidung getroffen, eben vielleicht ne, dieses Thema auch nicht mehr anzugehen oder einfach zu lassen, aber so würde ich es mir auf jeden Fall jetzt noch offen halten und ja, wenn es das mein Schicksal so möchte, dass da auch auf jeden Fall noch die Option besteht, obwohl es jetzt gerade eben nicht im Fokus steht, aber zumindest gibt es eben jetzt noch die Option und dafür bin ich natürlich sehr dankbar.
Ja, naja, ich meine, du bist ja jetzt noch im Heilungsprozess. Also gerade, wenn der Körper ja jetzt erstmal in Anführungszeichen wieder geheilt ist, ist ja die Psyche oft einen Schritt hinterher und braucht dann noch ein bisschen länger, ne? Hast du denn in der Zeit auch psychologische Unterstützung in Anspruch genommen oder hast du das jetzt vielleicht sogar noch?
In der Zeit selbst nicht. Nee, da habe ich nur mit Familie oder eben Freunden oder Betroffenen eben gesprochen. Was ich ganz toll fand, dass ich auch eine Betroffene gefunden habe, die in so einer Art, also nicht in so einer Art, sondern in einem Verein ist. Und da gab es dann ein Sisterhood-Treffen, so nennt sich das. Und das gab es dann einmal im Monat. Und das ist weniger wie eine Selbsthilfegruppe, eigentlich eher was sehr Motivierendes und was Gewinnbringendes, sage ich jetzt mal, für Frauen mit jeglichem Krebs. Und da bin ich dann einmal im Monat hingegangen, kurz nach Beendigung meiner Chemotherapie. Und das hat mich wirklich, das hat mir sehr geholfen. Und jetzt allerdings habe ich auch angefangen, nochmal in eine psycho-onkologische Therapie zu gehen, jetzt im Nachhinein. Im Januar zum ersten Mal jetzt erst. Und das kann ich auch nur jedem an die Hand legen, weil, wie du es schon so schön gesagt hast, die Psyche ist einfach was, was irgendwie erst nachrutscht und nachkommt und die Verarbeitung. Und da kämpft man einfach jetzt gerade im Nachhinein, wenn man dazu raus ist aus diesem, doch strikten Terminen und Untersuchungen, wo man sich noch ein bisschen behüteter fühlt. Und jetzt ist man so wieder im normalen Leben und muss gucken, dass man klarkommt. Und das macht dann auch nochmal Ängste auf einer ganz anderen Art und Weise. Und dass man da eben, sage ich mal, irgendwie betreut wird, ist, war für mich jetzt zumindest ganz wichtig, dass das auch angeguckt wird, eben auch diese psychische und seelische Seite.
Ja, da hat mal eine Interviewpartnerin zu mir gesagt, dass sie sich manchmal gewünscht hätte, sie könnte sich die Haare wieder abrasieren, einfach damit die Leute von außen nicht denken, sie ist jetzt wieder gesund und alles ist so wie vorher und sie ist genauso leistungsfähig.
Ja.
Ging dir das auch manchmal so?
Ja, das ist eigentlich, das trifft es ganz gut tatsächlich, ja. Natürlich ist es schön, wenn man auf der einen Seite wieder als normal und gesund wahrgenommen wird, aber man hat sich verändert. Also nicht nur weil die Haare wieder wachsen, und ich bin dankbar für jedes einzelne Haar, ne, und für jeden Millimeter. Ich habe auch ganz tolle Locken jetzt bekommen. Aber trotzdem ist es so, dass man oftmals denkt, aber ich bin nicht mehr dieselbe, ne? Und ich bin auch nicht sowohl körperlich nicht mehr dieselbe, als eben auch psychisch nicht mehr dieselbe. Und das wird dann halt nicht mehr so gesehen, sage ich mal.
Ja, ich meine, dein Umfeld kann das ja auch nicht besser wissen, ne? Also wenn die nicht ja ebenfalls so eine schwere Zeit durchgemacht haben, dann ist es, glaube ich, auch schwer für Außenstehende zu wissen, wie man jetzt am besten reagiert und wie man ja mit der Person umgeht. Ich versuche da immer so ein bisschen Toleranz zu werben, weil ich mir das auch schwer vorstelle, wenn du jetzt als Außenstehender oder auch im Zweifel vielleicht sogar Freunde oder so. Also viele haben mir auch schon erzählt, dass da Freundschaften in die Brüche gegangen sind, weil sie sich von ihren Freunden nicht verstanden gefühlt haben und die Freunde andererseits aber auch irgendwie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen. Also ich glaube, es ist für alle irgendwie doch sehr herausfordernd.
Auf jeden Fall, das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, auch mit das Herausforderndste in der Zeit. Also klar, spalten sich da manchmal noch irgendwie Freundschaften, oder manche kommen intensiver in dein Leben dann zu dem Zeitpunkt und bleiben dann intensiver. Manche Freundschaften waren intensiv und distanzieren sich vielleicht dann eher. Aber ja, es ist natürlich für beide Seiten herausfordernd, weil, wie du sagst, man möchte das Richtige sagen, man möchte irgendwie da sein, man möchte nichts Falsches tun, und das ist auch oftmals, glaube ich, sogar für die direkten Angehörigen oder eben auch für meine Schwester zum Beispiel, die zu dem Zeitpunkt eben schwanger war, war das auch sehr, sehr herausfordernd.
Hast du denn ein sehr enges Verhältnis zu deiner Schwester, also auch jetzt, wo du das alles überstanden hast?
Ja, auf jeden Fall.
Schön.
Also ja, sie gehört mit natürlich zu meinen Lieblingsmenschen, oder sie ist mein Lieblingsmensch sozusagen, mein Herzensmensch, und ich habe auch viele ganz tolle Freundinnen, die ganz eng sind, die da gleich dahinter kommen, aber das war schon sehr schwer für uns, weil im Endeffekt hat sie unter ihrem Herzen Leben getragen und ich irgendwie, wenn man es ganz hart sagt, den Tod, der sich da in meinem Körper ausgebreitet hat, und das war für uns beide eine sehr herausfordernde Zeit, weil wir natürlich beide mit Ängsten zu kämpfen hatten und das uns nochmal auf eine ganz andere Weise jetzt vielleicht auch zusammengeschweißt hat, auf jeden Fall.
Ja. Hast du denn dich auch manchmal dabei ertappt, dass du sie ein Stück weit darum beneidest, dass sie jetzt ein Baby bekommt?
Schwierig. So würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Beneidet nicht, weil ich ihr wirklich alles erdenklich Gute wünsche, ohne darauf irgendwie mit Neid zu schauen. Aber natürlich habe ich mich manchmal gefragt, warum darf sie dieses Geschenk jetzt zum zweiten Mal irgendwie haben, und ich muss was ganz anderes austragen mit mir selber, ne? Das fragt man sich schon manchmal. Aber im Gegenzug, es hat sich auch super gut angefühlt, weil meine zwei Neffen, die ich habe, oder die Neffen, denen ich jetzt auch nochmal geschenkt bekommen habe, ist für mich auch ein klares Zeichen für Leben.
Ja.
Na, das ist halt auch, es hat mich auch motiviert und getragen, eben ihn kennenzulernen, ihn auch lieben zu dürfen, wie meinen ersten Neffen, für ihn da zu sein, ihn aufwachsen zu sehen. Und es war halt ein enormer Schub für mich eben auch ins Leben. Und Deswegen bin ich dafür auch sehr dankbar eigentlich sogar, auch wenn es für die Zeit nicht schön war, aber es hat mich schon sehr getragen und mich verbunden auch mit ihr und mit dem Leben.
Voll schön, dass du das sagst, weil natürlich ist es ja auch deine Familie, ne? Also gerade Schwestern, also ich habe auch eine Schwester und ich weiß, dass sich das auch irgendwie noch ganz besonders anfühlt.
Auf jeden Fall, ja. Es ist auch was wirklich ein Wunder und was wirklich Besonderes eben ein Leben in diese Welt zu bringen. Und deswegen war es auch so tragend für mich, glaube ich.
Hast du denn irgendetwas jetzt in deinem Leben geändert? Also hast du, ja, ich weiß auch nicht, blickst du irgendwie anders auf dein Leben? Nimmst du Dinge anders wahr? Nimmst du dich selber vielleicht sogar anders wahr?
Definitiv. Also ich habe mich intensiv mit mir selbst beschäftigt. Ich glaube, wie noch nie in meinem Leben. Man stellt sich wirklich so Fragen, wie, wer bin ich? Wohin will ich? Was sind meine Ziele überhaupt im Leben? Was sind meine Werte? Ja, man setzt sich mit seinem Glauben auseinander, mit Spiritualität vielleicht auch. Ich lebe viel bewusster jetzt und bin viel, viel dankbarer für Kleinigkeiten in meinem Leben eben und habe mich irgendwie auf eine völlig neue Weise kennengelernt, weil ich früher auch beruflich eher leistungsorientierter war oder mit einem höheren Anspruch, sage ich mal, an mich selber, wie viele Menschen vielleicht eben auch sind, dass man sich auch viel durch Erfolge definiert. Es ist jetzt so, dass ich halt weiß, dass mein Wert nicht von Leistung abhängt, sondern einfach davon, dass ich bin, dass ich sein darf, dass ich leben darf, dass ich lieben darf, dass ja immer auch voller Selbstliebe zu halten, zu handeln, selbst mehr Selbstfürsorge zu betreiben, achtsamer mit sich umzugehen. Das sind schon Dinge, die ich jetzt viel mehr in meinem Leben etabliert habe und da, wo sich die Prioritäten für mich total verändert haben, weil meine Gesundheit eigentlich das höchste Gut jetzt für mich ist und ich darauf auch meine ganzen Entscheidungen, sage ich mal, ausrichte. Und auch nichts mehr zu verschieben. Also für mich hat sich ganz, ganz viel verändert. Ich will jetzt auch bald reisen gehen, will mir da ein bisschen einen Traum erfüllen und ich habe da total die Motivation jetzt fürs Leben und dafür bin ich unheimlich dankbar, weil ich das davor nicht so gelebt habe.
Ja, wie krass, ne? Das ist ja auch was eigentlich aus fast jedem Gespräch hervorgeht, dass die Betroffenen danach ja viel geduldiger mit sich sind, sich mehr wahrnehmen, mehr auf sich achten, das Leben mehr zu schätzen wissen, positiver in die Zukunft blicken. Und ich frage mich immer, ja, wie es wäre, wenn man für diese Erkenntnis nicht erst krank werden muss, sondern wenn man von Anfang an so lebt, das wäre doch total großartig, oder?
Ja, du sprichst mir da aus der Seele. Das ist auch immer das, was ich sage. Ich wünsche niemandem so eine Krankheit und ich wünschte, dass es überhaupt diese Krankheit nicht gäbe. Aber manchmal habe ich schon so den Wunsch, diese Erkenntnis, wie du sagst, das, was ich jetzt in mir spüre, eben all dieses Positive, das sich jetzt so in mir verankert hat, das würde ich manchmal gern teilen mit der Welt oder mit den Menschen. Eben diese Erkenntnis, ja, man muss es ganz klischeehaft auch diesen Wake-up-Call irgendwie sagen. Ja. Das war es nämlich tatsächlich für mich auch, dass man das eben ja so teilt und dass die Menschen mehr da reingehen und spüren und mit sich selber da irgendwie mehr verbinden und nicht nur so ja in ihrem Arbeitsleben vielleicht sind oder in den Rollen der Familie oder sich da so aufopfern, sondern dass es halt einfach ja mehr darum geht, im Hier und Jetzt zu sein und das... Das wünsche ich eigentlich nur jedem, eben ohne diese Erfahrung, wie du sagst, ja.
Ja, das wünsche ich auf jeden Fall auch jedem. Du hast vorhin was von Intuition erzählt, dass du ja auch die ganze Therapie über, dass du viel aus dem Bauch heraus entschieden hast. Würdest du sagen, dass das genau das Richtige war?
Auf jeden Fall. Man ist heutzutage, finde ich, ob das jetzt gesellschaftlich ist, das, was wir anerzogen bekommen haben, viel aus dem Verstand heraus, viel aus, wir googeln Sachen, wir fahren Karussell die ganze Zeit, wir zerdenken Dinge und man hört viel weniger auf eben die Intuition oder sein Bauchgefühl eben oder was der Körper spricht, also diese kleinen, wie soll ich es nennen, Dinge, die uns eben der Körper gibt und dieses Zeichen, die er uns auch sendet. Und da habe ich einfach wieder gelernt, viel mehr eben auf diese kleinen Zeichen zu hören, ob sich für was für mich stimmig oder gut anfühlt oder eben auch nicht, bevor eben vielleicht mein Verstand überhaupt erst anfängt, loszulegen, schickt uns der Körper vorher, finde ich, schon immer Reaktionen. Und dass ich das jetzt auch wieder gelernt habe und und ich muss auch sagen, immer wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, während der Therapie schon oder jetzt auch danach, wann es kann ich eigentlich fast zu 100% bestätigen, dass das die für mich richtigen Entscheidungen waren und dass sich die da auch im Nachhinein immer richtig angefühlt haben.
Ja, das geht mir total auch so. Also ich versuche das auch so meine Entscheidung zu treffen, wobei ich das, glaube ich, schon immer mache. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so unser Umfeld, ne? Das ist nur meine Erfahrung, dass ich manchmal schon wirklich oft schräg angeguckt wurde, wenn ich gesagt habe, ich kann es gar nicht erklären, aber es fühlt sich einfach richtig an.
Ja, gehe ich total mit. Genau so geht es mir auch ganz oft jetzt, ja. Die Wahrnehmung ist da eine ganz andere geworden. Ich war da früher nicht ganz so drin, muss ich sagen. Und jetzt liebe ich das. Ich liebe dieses Gefühl. Ich vergleiche das immer so bei kleinen Kindern, die machen das immer noch ganz schön, ne? Wenn du die fragst, willst du lieber ein Eis oder willst du, willst du zu Abend essen, ne? Willst du Spaghetti oder was anderes, Pizza? Dann schreien die immer gleich so Pizza oder so, auf was die halt Lust haben. Und wir denken dann immer so, Pizza, ja, wäre schön, aber das hat zu viel Kalorien und es ist auch nicht so gesund, ne? Und wenn wir aber nach unserem Gefühl gehen, dann schreit es vielleicht auch irgendwie direkt los. Aber wir hören dann halt eher auf unseren Verstand und so kann man das, finde ich, ganz gut versinnbildlichen irgendwie. Und da versuche ich eben öfter reinzuhören eben. Ja. Jetzt nicht unbedingt beim Essen, aber halt, ne, mit allem eben so in meinem Leben.
Ja, voll gut. Hast du das Gefühl, dass dir deine Krebserkrankung, dass das tatsächlich so ein Wake-up-Call war, dass es dir irgendwas sagen wollte? Manchmal höre ich das so, dass das im Nachhinein, ja, ich weiß auch nicht, die Prioritäten dann neu überdacht werden sollten und das Leben eigentlich eine andere Richtung nehmen sollte, als man da eingeschlagen hatte. War das bei dir auch so?
Ich glaube schon. Bei mir war es tatsächlich auch so. Also ich war, ich habe davor sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich mag meinen Job auch ganz gerne, aber ich habe trotzdem meinen Fokus viel zu einseitig gesetzt, sage ich mal. Und diese Vielfalt jetzt wieder zu leben, überhaupt erleben zu dürfen und auch eben mehr danach zu gehen, was möchte ich? Wir tendieren dazu, finde ich, immer als Menschen Dinge zu verschieben, ne, wie wir das gerne machen. Entweder fehlt das Geld oder die Zeit oder wir finden andere Ausreden. Und das jetzt eben zu leben oder zu sagen, ich verschiebe nichts mehr auf später, ich tu die Dinge jetzt. Das war schon wie so ein Schuss vorm Bug, muss ich sagen. Ich meine, letztendlich weiß niemand von uns, wie lange er leben darf, ne? Oder wie lange wir hier sein dürfen. Trotzdem denkt man darüber eben nicht nach. Und auch wenn ich das jetzt mehr in meinem, ja, einfach bei mir verankert habe, bin ich darüber eben dankbar, weil dadurch hat sich eben einiges geändert und dadurch lebe ich jetzt auch mehr meine Träume und verfolge meine Ziele mit meinem Handeln und habe meine Gedanken geändert, versuche das bewusster zu steuern und bin da viel, viel einfühlsamer mit mir selbst jetzt.
Also eine totale Persönlichkeitsentwicklung, ne, die du da durchlaufen hast in der Zeit.
Auf jeden Fall, genau. Das ist auf jeden Fall. Und auch dieses Wissen, was man da dazu bekommen hat jetzt, das hat mich enorm wachsen lassen, finde ich, als Person, wie du sagst, in Persönlichkeitsentwicklung. Also ich bin ein positiverer Mensch wie vorher. Ich habe mich auf vielen Ebenen verändert und ich glaube, ich bin da gerade auch noch in einer totalen Reise. Und das macht unheimlich viel Spaß, da sich neues Wissen auch anzueignen und den Körper besser zu verstehen und auch vielleicht anderen Menschen mit dem Wissen vielleicht auch Mut zu schenken oder eben Aufklärung zu schaffen und der Krebs mehr Gehör zu verschaffen oder auch sich in der Hinsicht, ne, so ein bisschen weiterzuentwickeln, wie jetzt nur stupide eben in die eine Richtung zu gehen. Und ich bin da ganz offen jetzt und bin ganz gespannt darauf, was kommt und wohin mich mein Weg eben führt. Und ich glaube eben, dass er mich weg von dem führt, wo ich war, sondern hin zu mehr, was mit eben mir verbunden ist und nicht mit dem, was von außen gesteuert ist.
Ja, absolut. Du hast vorhin erzählt, dass du die nächste Reise planst. Wo soll es hingehen?
Ich würde gerne nach Bali fliegen, jetzt im April. Ja, mindestens 4 Wochen. Und also damit würde ich gerne mal anfangen, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Ziel. So, wenn man als Frau allein reisen möchte. Ich finde es auch Indonesien oder Asien generell ganz interessant und einfach ganz schön. Und also ich habe noch ganz viele Reiseziele, aber damit würde ich jetzt gerne mal beginnen. Und da freue ich mich auch unheimlich drauf, auch wenn ich natürlich Respekt habe und vor dem Alleinreisen jetzt nach dem Ganzen, aber ich glaube, dass es nur Mehrwert bringen kann.
Es klingt großartig, wirklich. Also ich gönne es dir auf jeden Fall von Herzen und ich finde, ja, du hast das so schön gesagt, jeder sollte lernen, in sich hineinzuspüren und die Richtung zu fühlen, in die es gehen soll und nicht den Verstand das entscheiden zu lassen. Liebe Jenny, gibt es denn etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Da gibt es sicherlich ganz vieles, aber wenn ich jetzt kurz was wirklich Tolles sagen darf, was mich während der ganzen Therapiezeit begleitet hat, ist der Satz, wenn nichts sicher ist, ist alles möglich. Und daran wollte ich immer festhalten. Und auch an dem Gedanken, dass die Nacht ja immer am dunkelsten ist, bevor der Tag wieder reinbricht sozusagen und das Licht durchbricht. Und das fand ich auch so schön, dass eben selbst in den dunkelsten Momenten die Hoffnung wachsen kann. Ja, ich denke, das ist ganz schön, sich das auch mal in den Vordergrund zu rufen.
Wenn nichts sicher ist, ist alles möglich. Das ist so ein kraftvoller Satz, so hoffnungsvoll, ne?
Voll, ja.
Und ja, also total schön, dass du das jetzt so für alle gesagt hast. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, liebe Jenny. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit auf Bali. Und ja, ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören.
Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Franziska. Es war echt schön, hier zu sein.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.